Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Genau, so sieht's aus. Ihr hört Echo, das heißt, es ist wieder Dienstag. Wir sind so ein bisschen außer den normalen Zeitrahmen gefallen, weil wir jetzt einfach mal um 16 Uhr uns gedacht haben, wir machen jetzt mal eine Stunde Echo. Aber das Ganze hat natürlich einen guten Grund. Wir haben einen ganz besonderen Gast hier, wie jedes Mal. Ich freue mich ganz besonders, Bruno Kathomas zu begrüßen. Seines Zeichens Regisseur und Theaterschauspieler hier unter anderem am Schauspielhaus Köln, festes Ensemblemitglied. Bruno, schönen guten Tag.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja, ich freue mich auch. Ist das so richtig vorgestellt? Also wenn jemand fragt, was machst du, dann sagst du Regisseur und Theaterschauspieler?
Schauspieler und Regisseur, ja.
Schauspieler und Regisseur, also die Reihenfolge eher.
Ja, in der Reihenfolge.
In der Reihenfolge, okay. Also ist das Schauspielen schon eher primär?
Absolut, ja.
Okay. Es ist tatsächlich kein Zufall, dass du heute hier bist. Man hätte ja alle möglichen Schauspieler vom Schauspielhaus einladen können. Die sind alle sicher ganz wunderbar sympathisch. Ich bin aber auf dich gekommen und das hat einen Grund. Da gibt's eine kleine Anekdote, die ich kurz erzählen will, bevor ich dich ganz viel reden lasse. Und zwar war es damals so, dass ich, als ich ans Theater rangeführt wurde, tatsächlich durch die Universität, dann ganz viele Stücke gesehen habe und irgendwann dann auch in der Grotte, in der Schanzenstraße in Kalk, wo das Depot auch ist, da habe ich dann von Lola Arias Liebe ist ein Heckenschütze gesehen.
Ja.
So, da hast du nicht mitgespielt.
Nein.
Aber du sahst, das war eine, damit die Leute sich das vorstellen können, Bierbank bestuhlte Grotte trifft's eigentlich ganz gut. Und da wurde dann ein Stück in drei Akten gespielt, was ein bisschen abgefahrener war. Und du saßt in der ersten Reihe, meine ich mich zu erinnern, und hast ganz gespannt die Schauspieler beobachtet und die ganz intensiv angeguckt und so weiter. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Das ist, glaube ich, jetzt schon 4 Jahre her oder so. Und da habe ich mir gedacht, das ist sehr sympathisch, dass man Schauspieler ist, eigentlich den ganzen Tag schon im Schauspielhaus verbringt und trotzdem noch Stücke guckt. Das bedeutet also, du verlierst daran nicht das Interesse, so wie der Schokoladenfabrikant, der keine Schokolade mehr
sieht. Das war mal. Ich hatte so 7 Jahre, wo ich nichts angeguckt habe, aber ich habe dann einen Kollegen gehabt, der Krämer, der hat mir erzählt, Bruno, du musst das doch genießen, wenn das Licht an ausgeht und da oben findet der Zauber statt, das musst du wieder erfinden. Und das habe ich tatsächlich allein mit diesem Satz zurückgefunden und seitdem gehe ich richtig viel ins Theater. Morgen gehe ich zum Beispiel nach Bonn, also ich gehe nicht nur in Köln und ich gehe auch hier in Köln und gucke mir auch so andere Theater an, also nicht nur im Haus, das reicht ja eigentlich schon.
Schaut man das dann, kann man das so ganz abstellen, diesen Blick aus Schauspielersicht, also schaut man dann ein Stück und denkt sich, oh, das war sicherlich schwierig zu lernen oder
dass man sich direkt
die Arbeit dahinter vorstellt?
Jetzt nicht mehr, nein.
Nee?
Na, früher schon, also in der Lernphase schon als Schauspieler, aber jetzt ist es so und kann ich das schon genießen. Ich muss auch sagen, ich langweile mich auch oft, aber nicht immer, aber ich langweile mich auch beim Fernseh gucken oder beim Film gucken.
Ja, wenn man vielleicht ein bisschen unterfordert wird, ohne das wirklich zu wollen. Aber bedeutet das, du würdest dich als ausgelernt bezeichnen?
Nein, das ist man als Schauspieler nie. Ich muss auch sagen, ich habe auch eine ganz heftige Theorie, warum ich Schauspieler geworden bin, weil ich ja das Gefühl habe, dass ich ja so ein quasi religiöses Moment auf der Bühne erlebe. Also ich bin als, sonst wäre ich, glaube ich, Mönch geworden, wenn ich keine sexuellen Interesse hätte. Also für mich ist es, auf der Bühne zu stehen, den absoluten Moment des Seins zu finden. Und den bin ich immer auf der Suche, ein ganzes Jahr. Das passiert mir dann so 30, 40 Sekunden pro Jahr, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich genau richtig.
Ja?
Ja.
30 bis 40 Sekunden. Das ist dann ein zusammenhängender Moment?
Nein.
Oder sind es ganz kleine zwei, drei Sekündchen?
10 Sekunden, ja. So.
Ach krass.
Und dafür arbeite ich den ganzen Jahr, damit ich diesen Moment erlebe.
Hat das dann damit zu tun, wie das Publikum und die Zuschauer so auf dich wirken oder ist das eigentlich davon so ein bisschen abgespalten?
Nee, beides. Also das Gute am Theater ist ja, dass es im gleichen Raum stattfindet mit dem Betrachter. Und man hat dann ja wirklich wie so ein, in der Kirche so ein Gefühl von Erfülltheit. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Man ist einfach eins mit dem Moment, also fast ein buddhistisches Moment, wo man, obwohl man Texte gelernt hat und alles weiß, und die Zuschauer atmen mit dir mit. Also das ist so wie der perfekte Moment, wo oder der perfekte Orgasmus.
Wie ist das denn? Man sagt ja so ganz oft, im Theater wird ja auch ein bisschen lauter gespielt, sage ich mal. Ich war zum Beispiel gestern auch im Stück von dem, was ein Rumän, ich weiß nicht, rumänischen Regisseur, Der Untergang des Egoisten, Johann Fatzer, habe ich mir gestern angeguckt. Das war ein sehr lautes Stück. Ja, ich meine, Krieg war das Thema, ist dann nicht verwunderlich. Es gibt ja Schauspieler, die sagen oft, sie spielen so im Theater für die letzte Reihe und schreien das dann so raus. Kriegt man das dann vielleicht ein bisschen besser hin, diesen Moment halt zu erleben, oder geht das auch mit leisen Tönen?
Das geht auch mit leisen Tönen, aber das hat ein bisschen, dieser perfekte Moment hat natürlich auch mit dem Raum zu tun. Wenn das wie im Depot 1 ein riesengroßer Raum ist, musst du größer spielen. Das hat dann eher mit einer Handwerklichkeit zu tun. Also den Raum zu beherrschen sozusagen, und das ist sehr schwer da draußen in diesen, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Römer und die Griechen Theater immer rund gebaut haben, nicht in Fabrikhallen. Das ist wirklich ein sehr schwerer Ort zum Spielen. Es ist ein schöner Ort, da zu sein, aber zum Spielen auf der Bühne ist es sehr schwer. Und den muss man sich sozusagen erarbeiten. Das ist richtig Krampf. Also das ist richtig viel Arbeit. Also auf der Bühne im Depot 1 zu stehen in Köln ist Hochleistungssport.
Wünscht man sich nicht so langsam auch vielleicht eine neue Stätte, ohne das Depot 1 jetzt runtermachen zu wollen, aber wenn du es jetzt gerade schon so ansprichst.
Ja, eigentlich bin ich schon auch sehr beleidigt. Ich habe ja auch meine Wohnung direkt neben dem Schauspiel Köln genommen, damit ich schnell zu Hause bin. Und jetzt bin ich immer im Mülheim draußen, was mir ja wirklich super gefällt. Aber natürlich ist da, das muss man ja nicht thematisieren, dieser Bauskandal eigentlich auch wäre ursprünglich fast ein Grund gewesen, wieder wegzugehen.
Also positiv ausgedrückt, das ist eigentlich sehr typisch Köln, müsste man
ja sagen. Ja, das habe ich jetzt kennengelernt. Aber ich muss ja auch sagen, dass ich wahnsinnig gerne in Köln bin. Mhm. Wegen den Leuten, ne? Nicht wegen den Baufortschritten in Köln, aber wegen den Leuten, auch nicht wegen der KVB und so. Aber sonst bin ich wahnsinnig gern in Köln.
Ja, du hast es auch mal in einem Interview gesagt. Du kommst ja selber aus der Schweiz, noch eher aus der dörflichen Schweiz, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne?
Na, aber sowas von.
Ja.
Ich bin auf 1000 Meter.
Zu nah,
ich bin auf 1000 Meter aufgewachsen in einem Kuhdorf und war der 354. Einwohner dieses Dorfes.
354.
Ja, das hat mir mal der Pfarrer erzählt.
Oh Gott, noch nicht mal pro Tag des Jahres einer auf jeden Fall.
Nein,
konnte man nachgerechnet. Das heißt, du bist trotzdem gerne in Köln, obwohl du vor ein paar Jahren, habe ich nachgelesen, eigentlich Berlin so als dein, sag ich mal, dein Lieblingsschaffensort betitelt.
Ja, hast. Ich bin einfach 92, habe ich bei Frank Castorf angefangen, mit ihm angefangen und war dann bis 2009 in Berlin. Aber ich habe da auch noch eine Wohnung. Aber ich bin wirklich öfters in Köln. Ja.
Aber wie merkst du denn überhaupt, wie die Leute hier sind? Weil im Endeffekt bist
beim
du
Bier
ja
trinken.
Schon jeden. Aber du bist ja schon jeden Tag unterwegs und am Proben oder spielst wieder sehr viel. Du hast jetzt vorgestern wieder Vögel gespielt, das neue Stück. Geht man da noch weg eintrinken oder ist man eigentlich mal froh, wenn man zu Hause mal sich in die Wanne legen kann?
Nein,
und fertig?
Nein. Im Gegenteil, ich habe immer so viel Adrenalin nach den Vorstellungen, dass ich unbedingt noch zum Runterkommen noch in der Kneipe gehe.
Ach wirklich? Ja, also sonst könntest du nicht schlafen?
Ja, Griesberger Durst, so ganz richtige Absturzknellen. Ja. Ich kann gar nicht schlafen nachher. Also ich kann nicht nach Hause gehen, da mache ich alle wahnsinnig.
Egal wie das Stück ausgeht, also...
Ja. Okay. Ja, also ich bin ja auch, glaube ich, als Kind im Kokskessel gefallen und brauche sowieso.
Also Kaffee brauchst du nicht.
Nein.
Sehr schön.
Nicht wirklich.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das gerade schon angesprochen haben, natürlich ist es schade, dass Köln als Großstadt jetzt nicht so eine schöne, prunkvolle Stätte hat oder auch so viel Angebot hat, wie jetzt sage ich mal Berlin, Hamburg, München etc. Auch Düsseldorf, also sind wir mal ganz ehrlich, wenn man nach Düsseldorf fährt, das ist ja schon ein bisschen hochwertiger, ein bisschen extravaganter. Jetzt versucht natürlich das Schauspiel Köln, das ein bisschen zu so einem Imagewechsel, finde ich, auch zu nutzen, dass man das alles ein bisschen jünger, ein bisschen bunter, experimenteller ausdrückt und nicht mehr dieses, wir sind ein klassisches Staatsschauspielhaus hat. Ist das aus der Not geboren worden oder war das so ein bisschen geplant, weißt du das?
Ja, aber ich glaube, Theater, wenn es gut ist, muss es sich sowieso der Gesellschaft anpassen. Ne? Also was gerade Thema ist. Und als wir hierher kamen, war gerade dieser NSU-Prozess und dann war das ein Thema. Und der Stefan Bachmann, der Intendant, hat ja auch das eingegeben, dass wir sozusagen, aber das sagt jetzt auch fast jeder inzwischen, dass man natürlich in die Stadt und für die Stadt. Also, wir haben ja wahnsinnig viele Projekte noch nebenbei. Also wir machen normales Theater. Heutzutage besteht als Schauspieler ein Drittel der Arbeit, nicht nur auf der Bühne zu stehen, sondern auch noch Projekte zu machen. Also diesen Garten zum Beispiel, also da mache ich nicht mit, solange es kein Schinkenbaum
ist. Melanie Kretschmann macht das
ja genau. Ja, genau. Aber das machen ja auch viele Kollegen da freiwillig, die arbeiten noch nebenbei. Wir sind ja eigentlich ausgebildete Schauspieler und nicht Gärtner. Und dann gibt es Jugendgruppen, sogar ein Theater für ältere Leute und so weiter. Und dann ist man sehr viel unterwegs und macht noch neben dem normalen Job noch so Unterhaltungsprogramme.
Mhm. Mhm. Da geht das Theater eher hin, hast du gerade gesagt. Also geht es gleichzeitig auch weg von der klassischen Vorstellung, weil es wird ja trotzdem, die Klassiker werden ja trotzdem noch gespielt, wenn ich auch sagen muss, im Schauspielhaus Köln immer ein bisschen weniger, sage ich mal, ja. Also so zumindest von meinem Empfinden her. Ja. Es wird immer noch Shakespeare gespielt, aber dazwischen sind ganz viele kleine Stücke, wo man die Textfassung
aber manchmal nicht gesagt kennt. Theater ohne Shakespeare ist auch kein Theater.
Ist das so? Bist du ein ganz großer Shakespeare-Fan?
Also ich würde fast, ich bin Shakespeare-Jünger. Also das ist auch nicht wegzubinden. Das ist so klassisch. Also jeder neue Film, den wir uns angucken, basiert auf diese Dramaturgie von Shakespeare. Also jetzt sowieso. Die ganze Marvel-Universum funktioniert nur mit Shakespeare-Dramaturgie.
Da muss ich mich jetzt outen. Ich habe, glaube ich, 2 Stücke gelesen. Und in der Schule Much Ado About Nothing, was glaube ich, jetzt nicht das Allerbeste ist, wurde mir zumindest gesagt.
Nein, das stimmt.
Das war auf Englisch eine Qual auf jeden Fall. Das
ist anstrengend. Also die Netflix-Serien und so weiter. House of Cards ist Macbeth. 1:1, die ersten Staffel 1:1. Macbeth, das ist Lady Macbeth, Herr Macbeth. Und das sind so klassische dramaturgische Formen. Das ist auch immer, dass sich das Theater, ich meine, wir machen auch nicht wirklich, das ist eine gute Diskussion mit dem Publikum, was ist denn ein klassisches Stück und wie inszeniert man ein klassisches Stück? Das klassischste Stück, was ich in den letzten Jahren gespielt habe, sind die Räuber von Erst am Montag, obwohl der ganz jung ist, weil wir uns ganz nah am Text bewegen. Aber natürlich sind da die Frauen, Männerrollen und so weiter, das ist wiederum nicht klassisch in dem Sinne von wie es damals geschrieben worden ist. Aber mir kann auch keiner sagen, wie man dann klassisch spielen soll. Ne?
Ja, also war es nicht damals im Globe Theater und so weiter dann trotzdem so, dass sowieso Männer auch für Frauenrollen gespielt haben?
Das kommt noch dazu.
Ja.
Dann kommt dazu, dass zum Beispiel wie in Sommernachtstraum der Shakespeare diese Wirklichkeiten permanent verändert. Also was ist, macht Theater im Theater? Das ist hochmodern. Ja? Also das hat er ja schon vorweggenommen vor 400 Jahren. Da hat noch, das ist viel moderner, als was man denkt. Ne?
Also kann ich dir jetzt, Bruno, so ein bisschen die Frage eigentlich ersparen, die ich mir so ein bisschen bis zum Ende eigentlich aufgehoben habe. Wann du glaubst, wann das letzte Mal Shakespeare im Theater aufgeführt wird? So, wenn du mir jetzt eine Jahreszahl nennen müsstest.
Nie. Okay. Solange es Theater gibt, wird das nicht aufhören. Es gibt andere Autoren, die verschwinden werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Shakespeare, nein. Das gibt's nicht.
Was ist denn schöner jetzt aus deiner persönlichen Sicht? Da kannst du ja nicht für alle Schauspieler mitreden, aber aus Bruno Kathomas Sicht die klassische Variante, dass man wirklich also auch so ein bisschen auf ältere, also auf die klassischen Kostüme setzt und auf die klassische Sprache setzt, oder so ein bisschen versucht eine Neufassung herzustellen und ähnlich wie das Layout vom Schauspielhaus jetzt so ein bisschen jugendlicher zu werden und vielleicht ein bisschen greifbarer auch für jüngere Leute, die vielleicht das Original nicht gelesen haben.
Ja. Das ist ja immer der Spagat, den Theater machen muss. Ne? Es gibt eine bestimmte Sicht von Theaterleuten, wenn sie älter sind, die sagen, ja, noch zu Gründgens Zeit wurde so und so gespielt und das wollen sie wieder haben. Das kennt man selber auch vom Filme gucken, dass man alte Filme gerne wieder guckt und dann will man es immer wieder gleich haben. Und das kann ja Theater nicht machen, weil das wäre nicht Theater, wenn es nicht, wenn man sozusagen die Inszenierung von 1840 nochmals nachstellen würde. Übrigens würden wir auch all das nicht verstehen. Es gibt zu jeder Zeit, wo man Theater macht, und in den 27 Jahren, wo ich das jetzt mache, gibt's Codes, die verstanden werden und solche, die nicht verstanden werden, ja. Wir sind inzwischen in einer Phase, wo wir viel, viel, viel braver sind in der Interpretation der Stücke. Wir machen wirklich einen Rollback wieder zu nahem Text, viel nah an der Wirklichkeit. Es müssen wirklich wieder die richtigen Kostüme, es muss das auch auf der Bühne stattfinden, was gesagt wird. Das war in den 90er Jahren völlig anders. Da waren wir viel weiter. Da waren wir in der Abstraktion viel weiter schon. Und das hat auch damit zu tun, dass der Film und gerade die Serien so eine unglaubliche, natürlich auch eine unglaubliche Wirkung auf uns Theaterleute haben, dass man wieder viel braver erzählt. Die ganze Gesellschaft ist viel braver geworden. Sex, nackt sein auf der Bühne, ist alles nicht mehr.
Ist das nicht mehr? Also das habe ich tatsächlich eben auch aufgeschrieben, dass das für mich, meine Theatererfahrung, also zuletzt gestern, das war ein sehr radikales Stück von Bertolt Brecht, Johann Fatzer, da war alle 10 Minuten jemand nackt auf der Bühne. Da waren Vergewaltigungsszenen, da waren viele Gewaltszenen dabei. Also das fand ich gestern auf jeden Fall schon ziemlich radikal. Mhm. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es ganz oft so als Kunstgriff genommen wird, dass dann auf einmal viel mit Nacktheit gespielt wird. Du sagst, es ist weniger geworden. Und
es
in den 90ern war es
ja
noch mehr.
Ja, es war viel mehr. Also
jetzt komme ich so prüde rüber.
Ja,
war es noch mehr.
Ja, also das kann man auch im Film gucken. Also es gibt in den 80er Jahren, wo ich sozialisiert worden bin, in deinem Alter war, gab's jeden Film, hatte eine Sexszene drin mit einem Trompetensolo oder mit irgendeinem Solo. Wann hast du das letzte Mal in einer Produktion eine Brüste oder irgendeine gute Sexszene in einem Film gesehen? Das gibt's fast nicht mehr. Das ist alles so prüde geworden. Mhm. Und diese ganze Prüderie, die gibt's auch, die schwappt von Amerika auch hier zurück. Und ich finde das zum Beispiel furchtbar. Also man kann zum Beispiel auf der Bühne viel mehr Gewalt zeigen, da hatte eben kein Mensch Probleme. Wird auch nie irgendwas gefragt, kann mit einer Pistole halten und abschießen. Da wird immer alles akzeptiert. Aber sobald einer nackt ist, gibt es ein Publikumsgespräch 20 Minuten, aber ob das jetzt nötig gewesen ist.
Ach,
das finde ich aber finde ich eine komische Gesellschaft, in der wir wohnen, wo Gewalt selbstverständlich akzeptiert wird und Erotik immer als etwas Schamhaftes.
Ja, es hat so ein bisschen auch, also sowohl bei Gewalt als auch bei Erotik, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, dass man ist ja relativ abgestumpft, wenn es jetzt um Filme eigentlich geht, ne? Also es ist jetzt eigentlich egal, welches Alter. Man hat ja in jedem Horrorfilm oder in jedem Streifen ab 18 relativ krasse eine krasse Gewalt- und Sextoleranz, sage ich mal. Wenn man dann so in der zweiten, dritten Reihe sieht und das passiert 5 Meter weiter vor einem, ist man da vielleicht dann einfach so ein bisschen peinlicher berührt. Ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen Theater und Film, dass dieses unmittelbare Feedback da halt kommt?
Der Unterschied in Theater und Film ist immer, dass es unmittelbar ist. Du kriegst auch den Text unmittelbar mit. Ja? Also der Vorteil des Theaters, darum kann ich mir nicht vorstellen, dass Theater so schnell verschwinden wird. Momentan gibt es keine Technik, die diese Unmittelbarkeit beschreiben kann. Und da kommt natürlich auch etwas mit Charme und mit, weil das 5 Meter vor dir stattfindet, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich im gleichen Raum und hab auch die Verpflichtung. Also eben zum Beispiel, wenn man eine Gewaltszene macht, will man ja, und das ist anders im Theater natürlich als im Film, wenn du eine Gewaltszene im Film drehst, weißt ja nicht, wie die Wirkung ist. Im Theater spürst du das unmittelbar, dass die Leute sich sozusagen stressen. Und das ist aber ein Moment des, das ist wie zusammen lachen auch, ne? Man macht einen Witz und man kriegt sofort den Feedback zurück. Also es gibt diese unmittelbar, das ist eben genau der Vorteil, ja. Und wahrscheinlich, weil man gewohnt ist, dass man immer eine Distanz hat, also was anderes, noch ein Bildschirm dazwischen hat, ist man nicht mehr an der Unmittelbarkeit gewohnt. Ne? Also die Realität ist schwerer zu ertragen, aber das ist wiederum der Vorteil des Theaters. Und ich muss dir auch widersprechen, ich finde schon, dass das, ich finde wirklich auch in deiner Generation ist viel braver geworden als meine Generation in deinem Alter. Mhm. Ihr seid einfach viel konservativer. Ihr denkt, nur weil ihr jung seid, dass ihr fortschrittlich seid, aber ihr seid nicht, also was den Erzähldings, das seid ihr total konservativ. Das hat dann mit der Prägung mit den amerikanischen Filmen von den letzten 20 Jahren zu tun. In meiner Jugend sind Filme aus Frankreich, Italien und das sind Experimente gemacht worden. Und hier gibt es, das merke ich auch bei jungen Studenten, die ich unterrichte, eine unglaublich, ja, einseitige Betrachtung dessen, was Erzählformen sind. Und da habt ihr keinen Vorteil momentan.
Mhm, okay. Ja. Also das kann ich mir zumindest so zusammenreimen, auch wenn ich jetzt natürlich noch ein bisschen länger drüber nachdenken muss. Das ist gut, dass wir die Sendung auch dann morgen als Podcast, dann kann ich sie mir nochmal anhören, online stellen auf kölncampus.com. Das hat für mich so ein bisschen beim Film halt schon stattgefunden, beim Theater weiß ich es nicht so genau. Beim Film gibt's ja so diese ganzen Hollywood-Streifen, die sind ja nach demselben Schema, ja, nach derselben Spannungskurve, ja, sag ich mal, aufgebaut. Das habe ich mal in mehreren Artikeln gelesen, wo das dann so rekonstruiert wurde anhand von mehreren Beispielen. Meinst du das oder?
Das ist so, dass man Experimentalfilme im Kino also nicht mehr sieht. Die kommen nicht mehr. Also wenn, hast du irgendwie einen speziellen Filmfestival, wo sowas läuft. Früher hat es sehr wohl ganz schwierige Filme, die ins Kino gegangen, die auch am massentauglich, in denen sie nicht massiv wurden, gar nicht Masken. Und das war auch egal. Ja? Heutzutage, wenn ein Film nicht massentauglich ist, dann nach einer, zwei Vorführungen draußen. Und das macht natürlich etwas mit einer Prägung. Ne? Wenn du die Chance hast, einen Pasolini-Film, wie damals, wo ich aufgewachsen bin, der 4 Wochen im Kino lief und du hattest keine andere Beschäftigung, damit bist du halt doch reingegangen, auch wenn er schwierig war. Und den hast du aber mitbekommen. Und auf einmal hat das was ausgelöst. Das ist heute nicht mehr. Das unterschätzt man total. Und es ist wirklich witzig, dass man diese Gespräche, gerade in dieser Generation, es ist natürlich klar, dass ihr, weil ihr jung seid, das Gefühl habt, dass ihr neu seid, aber das stimmt nicht. Also im Theater stimmt's nicht. Auch nicht im Film, finde ich. Im Theater stimmt es nicht, das ist alles viel konservativer. Und ich habe eher das Problem, dass ich auch mit jungen Regisseuren immer das Gefühl habe, Mann, hey Leute, da haben wir schon weiter in dem Sinne vom Experimenteller, als was ihr glaubt, dass wir jetzt neu machen.
Ja. Liegt natürlich auch zumindest in der Filmbranche auch daran, dass einfach weniger Geld vorhanden ist, um vielleicht experimentelle Filme zu fördern.
Es ist viel mehr Geld da. Viel mehr. In der Summe ist es viel mehr. Es sind auch viel mehr Filmemacher unterwegs. Viel, viel mehr unterwegs. In Deutschland ist eine riesige Filmproduktionsland geworden.
Aber die sieht man ja nicht im Kino, die Filme.
Genau. Und das läuft ja auch, es wird ja jetzt auch wieder, muss man auch sagen, auch immer mehr produziert und auch durch diese neue Streaming-Dienste ist es wieder jetzt ein bisschen moderner geworden, aber die Experimente, die da stattfinden, sind dann in einer Serie, wird dann mal eine Folge auf einem anderen Format gemacht oder ausprobiert, ob man es mal so oder so machen kann.
Ja, es wird mehr ausprobiert, aber jetzt, wenn man auf so Streaming-Dienste wie Netflix anspricht, dann wird es auch schnell wieder, wenn es nach, ne, wie du schon gesagt hast, nach ein, zwei Folgen, wenn das dann nicht 100.000 Menschen gesehen haben, dann wird es halt auch schnell wieder gecuttet.
Genau.
Also, das ist halt ein Für und Wider.
Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ne? Als ich angefangen habe, ich komme jetzt ein bisschen wie in Methuselah vor, ich bin da 54, aber damals war die Gesellschaft noch politisch in Blöcken geteilt, Ost und West. Und Kunst war etwas, was sozusagen da war, um eine neue Sprache zu erfinden. Heutzutage machst du auch Theater und auch die Politiker und alle, die uns Geld geben, gucken nur wirtschaftlich drauf. Wie groß ist unsere Auslastungszahl? Wie groß ist der Zuspruch? Ob inhaltlich gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Ne? Also ist es erfolgreich? Kommen genug Leute? Haben wir genug Leute? Ich habe bei Castorf angefangen, bei 1992. Da war sogar das Ziel, die Leute aus dem Theater rauszujagen. Wenn wir voll waren, wenn am Schluss ein Drittel drin sind, dann haben wir es erreicht. Das kann man sich heutzutage nicht vorstellen, aber das war sozusagen um so eine Art von Provokation, eine andere Art von Sprache. Das war ein total anderer Raum. Kein Mensch hat damals aufgeschrieben, wie viele Zuschauer drin waren. Das war wichtig, dass wir was zu erzählen hatten. Heutzutage guckt jeder Schauspieler noch vor der Vorstellung rein, oh, sind wir ausverkauft oder nicht. Das finde ich eine, und das hat ja mit unserer Gesellschaft zu tun, weil alles immer effektiver, alles klarer mit Zahlen belegt werden, damit man eben dann die Subventionen kriegt. Aber der experimentelle Raum, was Theater mal war, in den 70er und 80er Jahren, nämlich, dass man geschützt ist, und das ist ja ein super System, was wir hier in Deutschland haben, geschützt ist und etwas Neues erarbeitet, der ist weg.
Okay. Also da würde ich jetzt direkt einhaken und mal versuchen, einen Bogen zu spannen, um in die erste Musikpause auch mal anzumoderieren. Du sagst also, wenn ich dich darauf anspreche, dass das Layout vom Schauspiel Köln ja auch jünger, neuer, moderner, experimenteller wird, dass du es dir eigentlich auch in der inhaltlichen Perspektive noch mehr wünschen würdest, gerade von den
Jüngeren. Absolut, okay. Absolut, ja, ja, ja.
Also das siehst du, das ist dir noch nicht genug, beziehungsweise es ist sogar rückschrittlich.
Wenn man Theater auf dem Level, wo ich Theater machen will oder wo ich komme, dann sind wir in der Champions League und wir machen eigentlich, um jetzt einen Rückgriff auf die Wissenschaft zu machen, im Theater, wenn man das gut macht, Grundlagenforschung für die nächste Generation, wie man Geschichten erzählt. Ne? Und das wünsche ich mir wieder zurück und nicht, dass ich so gut bin wie eine Netflix-Serie. Das interessiert, dann muss ich nicht Theater machen, dann mache ich eine Netflix-Serie. Und das ist, finde ich, der Raum, der geschützte Raum des Theaters, das müsste das wieder sein. Ja.
Ja. Mit dem Appell an die nächste Generation und ob Bruno K. Thomas noch eine Netflix-Serie machen will, gehen wir in die erste Musikpause. Bei Echo ist es nämlich Tradition, dass der Gast sich auch Musik wünschen darf, egal was es ist, wir spielen das dann. Und da habe ich jetzt mehrere Songs zur Auswahl. Wir könnten mit etwas Französischem beginnen, mit etwas Deutschem beginnen. Du kannst dir das im Endeffekt aussuchen, Bruno.
Das Französische.
Ja. Jetzt, Chanson de l'Aisne. Ich wollte gerade sagen, du sprichst es bitte aus. Als Schweizer
das heißt
kannst
Chanson
du das
de l'Aisne.
La Chanson de l'Aisne.
Von Romy Schneider, was eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist. Die finde ich die super Schauspielerin. Ja. Die wurde in Deutschland sehr, sehr, sehr verkannt. Aber in Frankreich, das ist aus einem Film mit Michel Piccoli, dessen Titel ich jetzt gerade vergessen habe. Aber die ist wirklich... schön, sexy, wahnsinnig gut. Ja,
ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Dann bis gleich bei Echo mit Bruno K. Thomas, seines Zeichens Schauspieler und Regisseur.
Ce soir nous sommes septembre.
La chanson d'Hélène. Hier auf der 100,0. Ihr hört gerade Echo. Das ist die Talksendung hier auf Köln Campus, eurem Lieblingshochschulradio aus Köln, hoffe ich mal. Und wir haben heute Bruno K. Thomas zu Gast, der eben schon einen flammenden Appell an die nächste Generation beziehungsweise die jetzige junge Generation gehalten hat, von dem ich mich noch ein bisschen erholen muss. Und deswegen steige ich mit einer ganz einfachen Frage eigentlich an. Du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur. Du hast ja, das ist ja nicht üblich, sage ich mal, dass man immer automatisch, wenn man Schauspieler hat, auch Regie führt. Ist es so, dass man, wenn man Regie führt, das schon ein paar Mal gemacht hat, diese Auseinandersetzungen bei den Proben, man schreit sich mal an, man will, man läuft raus, man braucht eine Zigarettenpause etc. Bei diesen Auseinandersetzungen, kann man die dann besser nachvollziehen und ein bisschen besser steuern und vielleicht auch ein bisschen ruhiger bleiben?
Ich bin deswegen Regisseur geworden, weil ich den Regisseuren so auf den Wecker gegangen bin, dass der zufälligerweise der jetzige Intendant damals in Basel gesagt hat, mach doch einfach selber deine Inszenierung und lass mich in Ruhe, wenn ich mit dir arbeite und mach das, was ich dir sage. Und dann habe ich die erste professionelle Inszenierung gemacht seitdem kann ich das viel besser trennen. Also ich inszeniere dann nicht mehr so viel mit,
ja,
wie früher. Also ich denke mir ja immer, wenn der Regisseur die Interpretation hat, dann denke ich mir immer, ja, da kann ich es ja anders machen. Was ich tatsächlich auch schon gemacht habe. Also ich habe mir Sebastian Nübling in Zürich Macbeth gespielt und dann dachte ich, also nein, so macht man das nicht. Dann habe ich es in Chemnitz nachinszeniert, nochmals, also nein, nicht nachinszeniert, neu inszeniert. Dann bin ich auch gescheitert und dann habe ich es nochmals mit Luc Percival gespielt. Da, jetzt gebe ich es auf, Macbeth mache ich nicht
Macbeth
mehr.
Macbeth geht nicht mehr, okay. Aber das Schauen geht immer noch.
Ja.
Ist es denn, jetzt haben wir eben über Fortschritt und die fehlende experimentelle Art von jungen Theatermachern und Macherinnen gesprochen. Ist denn Regie-Theater? Also einer gibt den Ton an, hat eine Vision und die Schauspieler setzen diesen Stoff halt um. Mhm. Vielleicht eventuell kann der Dramaturg oder die Dramaturgin noch was sagen. Ist es denn weiterhin zeitgemäß und die Zukunft oder soll das nicht eigentlich eher in eine andere Richtung gehen, dass in Zukunft die Schauspieler ein bisschen mehr mitreden können?
Das ist auch, das war es ja schon mal so. Ja, also früher haben wir die Schauspieler auch Regie gemacht oder so. Also das, was ich jetzt mache, war früher eigentlich eher die Regel. Das ist dann in den 90er Jahren verschwunden, weil dann Regietheater nach vorne gekommen ist. Jetzt gibt's aber auch, wir sind in dem Sinne in einer ganz interessanten Zeit, weil dieses ganze patriarchalische System, was im Theater sehr, sehr ausgeprägt ist, gerade am Zusammenbrechen ist. Also ich finde schon, wir sind in einer ganz aufregenden Phase, gerade im Theater, weil alle diese Machtstrukturen durch diese MeToo-Debatte und was letztes Jahr angefangen hat, gibt es eine ganz große Verunsicherung im Theater gerade, wie man miteinander arbeiten soll. Also diese Wutausbrüche, die früher ein Zeichen der Qualität waren, ob die so weitergehen, wie geht man mit Intimität in den Proben um? Das sind so große Herausforderungen, wo ich auch überhaupt keine Position habe. Ich bin nur der Mann, der klassische weiße Mann, na gut, außer dass ich schwul bin, aber sonst klassischer alter Mann, der genau in diesen Hassstrukturen auch drin ist, der sozusagen die Leitung übernehmen soll. Und ich finde das super, dass das alles in Frage gestellt wird. Also ich finde, das hat mich immer schon gestört, dieser patriarchalische System im Theater, dass einfach einer was sagt und alle hinterher ist und dass das aufgelöst wird. Ich habe aber auch keine Antwort darauf, wie es anders sein sollte. Ich habe auch in Modellen mitgemacht schon, wo Mitbestimmung war. Das braucht einfach dann, bringt man zwei Produktionen pro Jahr aus und ist am Schluss verfeindet.
Ja, jeder, ich wollte gerade sagen, ne, da hat natürlich jeder seine eigene Vision und will seine eigene Vision noch mit reinbringen. Wenn du also von patriarchal sprichst, wenn einer was sagt, meinst du dann immer, dass es Männer sind oder
absolut,
redest du auch von Regisseurinnen?
Das habe ich zum Beispiel ganz wenig gearbeitet. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bis jetzt zweimal mit Regisseurinnen gearbeitet. Im Film habe ich schon öfter mit Regisseurinnen gearbeitet, aber da fängt es an. Also wir haben überall Regieassistentinnen, Dramaturgen, aber Intendantinnen und Regisseurinnen haben nicht. Und das muss sich ändern. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Also das ist auch gesellschaftlich, ich finde dann auch, da ist Theater, hinkt einfach auch der Gesellschaft hinterher. Ja? Aber auch unsere Arbeitszeiten, wir haben, wenn wir jemand noch eine Familie hat und Kinder hat, dann wachsen die Kinder fast ohne Eltern auf, weil wir so eine Arbeitsbelastung haben. Das muss ja auch alles moderner werden. Und Das muss sich auch ändern. Und es muss auch der Umgangston untereinander sich ändern. Aber wie er ausgeht und was sich ändert, da habe ich auch große, große Bedenken. Weil ich zum Beispiel, wenn ich Regisseur bin jetzt und auf die Bühne gehe, dann frage ich inzwischen jedes Mal, darf ich so nahe kommen oder darf ich dich anfassen? Das geht natürlich in dem Moment, die ganze Intuition, diesen ganzen Moment, was man im Moment gerade entwickelt, völlig verloren, wenn ich mich immer absichern muss. Ja? Aber ich finde das gut und es ist jetzt auch eine Phase, wo wir irgendwie eine neue Sprache erfinden müssen. Ne? Also, dass man nicht auf die Bühne geht und der Frau eine Brust fasst oder und ein Geschlechtsteil und so, dass man da anders umgeht. Aber es ist natürlich auch in der Unmittelbarkeit, wo Theater stattfindet. Und das ist ja gerade die Theaterproben ein sehr, sehr intimer Moment. Der ist viel intimer, als was der Zuschauer dann immer mitkriegt. Ne? Also das, was wir vorhin besprochen haben, über die Nacktheit zum Beispiel. Wenn man das sieht auf der Bühne, da haben wir schon ein paar Phasen hinter uns. Das ist dann viel, viel, viel mehr Arbeit und auch Gewalt. Das ist wahnsinnig kompliziert, ja, zu spielen. Das sind so intime Vorgänge, die man, wenn man jemanden nur an den Hals fasst und zudrückt, da gibt es zwar bestimmte Techniken, aber du musst das ja zuerst mal zulassen, damit irgendwas überhaupt entsteht. Ja.
Aber ist diese Sensibilität, dass die natürlich in der normalen Gesellschaft in Anführungszeichen sehr gut ist, dass sie sich entwickelt und dass man nicht nur sprachlich, sondern auch körperlich und eine verbale Sensibilität da so langsam entwickelt im Laufe dieser MeToo-Debatte etc. Dass man das sinnvoll findet, das ist ja schon eine beliebte Ansicht natürlich auch, und das soll ja auch so weitergehen, aber ich habe immer das Gefühl, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass man im Theater so ein Einverständnis hat, das ist halt, Kunst geht quasi da drüber und wir brauchen auch vielleicht ein bisschen diese Auseinandersetzungen.
Ja, war es bis jetzt so. Ne? Also das war in den letzten 20 Jahren, das ist ja nicht das erste Mal, da hat man immer gesagt, komm, aber wir in der Kunst müssen ja noch ein bisschen anders damit umgehen. Aber jetzt kommt es auch bei uns an, dass es so nicht weitergeht. Also eben das Prinzip, was du vorhin angesprochen hast, ist das nur eine Person, die da vorne das Sagen hat und die das ultimatisieren. Ja, ich würde in meinem Alter sagen, ja, weil sonst braucht man einen Haufen Zeit. Mhm. Aber jede Generation muss auch selber die Erfahrung machen. In den 70er Jahren gab es das auch schon, dass man in Kollektiv machte. Alle Gruppen sind auseinandergegangen. Ja? Mhm. Und alle, das hat auch einen Grund, weil in der Kunst, wir sind auch sehr, sehr schwierige Leute. Also wir sind nicht Piloten. Also wir, mit uns kann man keine Raumstation gründen im Weltall mit Schauspielern. Wir sind Hyänen.
Okay. Ist das also ein Klischee über Schauspieler, was stimmt, würdest du sagen?
Ja, aber also es gibt schon auch nicht von ungefähr, dass ein Pilot einen Psychotest machen muss, um eine Maschine zu führen. Die würden wir alle nicht bestehen. Ja? Und darum sind wir in der Kunst gegangen. Ich könnte das nicht. Also ich würde tatsächlich wahnsinnig werden, wenn ich in einer Raumstation mit ein paar anderen, das kann ich nicht. Ja. Ja? Und darum ist es dann wiederum wahrscheinlich so geworden, dass dann irgendjemand da vorne, der noch die größere Hyäne ist, unter den Hyänen irgendwann mal sagt, so machen wir das jetzt so und so. Und das geht momentan aber immer noch über Repressalien von Macht, ne? Oder Erfolg. Das ist bei uns auch ganz wichtig. Wenn einer Erfolg hat, hat er auf einmal auch sehr viel Macht.
Und da würdest du dir wünschen, dass da vielleicht ein Umdenken stattfindet. Du kannst aber jetzt auch nicht sagen, wie
das... Das findet gerade statt.
Ja, okay.
Also das findet gerade statt. Und ich finde es jetzt gerade eine sehr, sehr interessante Phase, in der wir eingetreten sind, weil das völlig neue Arbeitssichtweisen auftut. Und ich hoffe, dass wir diese Chance, dieses Tor, was jetzt aufgeht, nutzen, um aus dieser Unsicherheit, die groß ist, so groß wie schon lange nicht mehr im Theater, nutzen, um was Neues zu erfüllen und hoffentlich nicht noch konservativer werden und noch braver.
Ja, das wäre natürlich jetzt die nächste Frage gewesen. Es kann natürlich auch sein, dass man dann, wenn man versucht, sensibel auf alle Bedürfnisse und auf alle, das sind ja auch klassische Stücke, auf alle Randgruppen, egal ob es jetzt Frauen, Männer, Homosexuelle etc. sind, dass es dann halt ein bisschen alles sehr abgeschwächt wird, dass man eventuell, wenn man auf alle Bedürfnisse achtet, halt nur noch mit sehr schwachen Symbolen etc. arbeiten kann.
Ja. Also. Es ist also auch nicht zu unterschätzen, ist natürlich die ganze Wirkung, dass man Angst hat, im Netz bloßgestellt zu werden, dass man einen Hass kriegt. Und das war, als ich angefangen habe, hat man Theater gemacht, um zu provozieren. Da ist man der Hofnarr der Gesellschaft gewesen. Ja? Also da habe ich mit Schlingensief, bring mir den Kopf von Helmut Kohl und gemacht, um sozusagen von der Politik eine Reaktion zu kriegen, dann waren ganz andere Titel möglich. Und das ist alles heutzutage nicht möglich, weil man Angst hat, wenn man gegen oder für etwas ist, sofort. Und dann hat man wieder Angst wegen das, was ich vorhin erzählt habe, über die Auslastungszahlen. Also wird super kompliziert, was zu machen. Und es ist kein richtig guter Moment momentan, Kunst zu produzieren, weil man so viele Unsicherheiten hat.
Und dann landet man bei der Eingängigkeit, die wir eben hatten, ja. Dass man halt ganz vorsichtige, eingängige Filme und Theaterstücke vielleicht produziert, ohne dass ich da jetzt ein Experte bin, die dann halt gefällig sind, sag ich mal.
Wir werden vielleicht, ihr werdet ja dann ein paar Jahren zurückblicken und sagen, das waren die langweiligsten Jahre der Kunst und der Filmgeschichte.
Ja. Ja.
Weil ich habe schon auch das Gefühl, dass gerade jetzt in der Gesellschaft auch, aber auch in der Kunst gerade ein neues Tor aufgemacht wird. Und das kann eine interessante Phase werden.
Politik hast du eben als Stichwort genannt. Da finde ich, passt ganz gut gestern bei dem Monolog im Stück von Bertolt Brecht, Der Untergang des Egoisten, Johann Fatzer, wurde dann auch in einem quasi improvisierten Monolog gesagt, ja, und wir sitzen jetzt hier ja auch im Theater und alle in unserer linksliberalen Blase und wir denken ja alle dasselbe. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass vielleicht Theater jetzt für eine Bildungsschicht ist, die sowieso alle linksliberal sind und dieselbe politische Ansicht haben, dass man sowas gar nicht mehr, ja. dass die Auseinandersetzung nicht stattfinden kann, weil die, die es betrifft, halt nicht da sind?
Das ist zum Teil wahr, aber wir haben ja wirklich auch Leute, dadurch, dass wir in Mülheim sind, wirklich aus einer anderen Schicht auch ins Theater gebracht. Also vor allem ausländische Mitbürger und mit Migrationshintergrund. Was wir natürlich noch nicht geschafft haben, das hat aber auch ein bisschen mit Köln zu tun. Wir haben nicht so das Pegida- oder AfD-Problem hier, aber andere Theater von Kollegen, die haben sich also gerade im Osten, die müssen sich schon mal anders auseinandersetzen. Und da gibt es einen richtig großen Druck anhand von der Politik, dass eben Theater konventionell und brav gemacht wird. Das ist schon, das kommt auch noch dazu. Aber wie gesagt, ich empfinde das als eine Chance. Diese Angst, die gerade herrscht, Angst ist eigentlich immer ein guter Motor in der Kunst, um was Neues zu produzieren.
Und produzieren geht ja auch gerne mit provozieren einher. Und genau. Da könnte man ja, ohne dass ich da konkrete Vorschläge habe, mit spielen, dass man halt diese Angst vielleicht hat. Sehe ich aber im Moment, gerade wenn ich jetzt an den Spielplan aus den Schauspielhäusern in der Nähe denke, noch nicht wirklich.
Nein.
Ist aber in der Entwicklung, sagst du.
Wir sind gerade dran.
Als Insider.
Ja, ja.
Okay. Dann kann ich mich darauf schon mal freuen. Ansonsten habe ich eine Frage, bevor wir in die nächste Musikpause gehen, weil wenn man sich jetzt so einen Spielplan anguckt, du bist ja in sehr vielen Produktionen da und aus dem Ensemble ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Manche sind gerade in nur einer Produktion, manche sind in vier. Mhm. Wenn du jetzt gerade darüber redest, dass dieses patriarchale System ein bisschen nervt und dass man da experimenteller sein soll, wie ist für dich denn so ein perfektes Ensemble aufgebaut? Also im Schauspielhaus Köln gibt es ja einen leichten Männerüberschuss und ich würde behaupten, dass die meisten auch unter 40 Jahre alt sind.
Ja, ist das aber im Theater immer so, weil man nervlich, also wenn man so alt ist wie ich mit 54 noch im Theater und im Ensemble ist, dann hat man ein heftiges Leben hinter sich. Also viele hören einfach auf. Also ich meine, von meiner Studienjahrgang sind noch 3 im Beruf von 15.
Krass.
Ja, dass man, es ist, die Belastung ist wirklich sehr hoch, also zeitlich, man verdient nicht so viel und dazu kommt noch, dass man nervlich sehr viele Nerven braucht.
Ja. Okay, das würde das mit dem Alter auf jeden Fall erklären, so, aber das Verhältnis Männer-Frauen findest du
das
so
ist,
eigentlich?
Ja, das hat auch mit dem zu tun, solange man klassische Stücke macht, muss man immer mehr Männer haben, weil, aber das ändert sich jetzt auch gerade, das finde ich, das sind jetzt, vor ein paar Jahren hat man das immer so erzählt, wie ich das jetzt merke ich beim Aussprechen, weil in den Klassenstücken immer 2/3 Männer und 1/3 Frau sind, aber das ändert sich jetzt auch, also wenn man mit Ersan am Montag arbeitet, da interessiert sich überhaupt nicht um das Geschlecht.
Ja.
Ja, das finde ich gut.
Das ist ein schöner Schlusssatz für diesen Gesprächsblock und dann gehen wir auch in die nächste Musikpause. Ich habe jetzt hier weißes Papier von Element of Crime mir mal ausgesucht. Du musst nur noch begründen, warum du uns den Songs mitgebracht hast.
Beide Songs haben, da war ich auch verliebt. Meine Lieblingssongs, also Leute, das gibt ja bei allen doch so. Die Lieblingssongs sind doch meistens die, wo man irgendwie verknallt war, oder?
Ja.
Wo man denkt, oh, da war ich Zeit. Und immer, wenn ich das höre, denke ich, oh Gott, erstens war ich jung und oder Gott, war ich verliebt.
Dann hoffen wir, dass wir das jetzt nochmal hinkriegen, dass unser heutiger Gast Bruno Kartomas vom Ensemble aus dem Schauspielhaus Köln hier sich nochmal ein bisschen verliebt fühlt. Gleich geht's weiter auf der 100,0 mit Echo. Am Mikrofon für euch heute Benedikt Schmitz. Jetzt aber erstmal Element of Crime und weißes Papier. Oblivion von Gidon Kremer, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, klingt hier gerade noch aus. Ihr hört gerade Echo, das ist das Talk-Magazin bei Köln Campus und falls ihr noch jetzt nicht bisher dran wart und erst zugeschaltet habt, wir haben heute Bruno Kartomas hier, Schauspieler und Regisseur, unter anderem am Schauspielhaus hier in Köln und der hat sich dieses Lied gewünscht. Warum denn, Bruno?
Das ist auch eine meiner Lieblingslieder.
Warst du auch verliebt?
Da war ich auch verliebt. Ja. Ich habe relativ viele Liebschaften in meinem Leben gehabt. Darum habe ich auch relativ viele Lieblingstitel. Aber eigentlich, das ist eine Weiterführung. Das ist eigentlich im Original ist es von Astor Piazzolla. Da war ich in einer Produktion. Ich verliebe mich wirklich sehr, sehr oft. Also ich, das ist auch super in diesem Job. Darum mache ich auch den Job. Ich muss mich dann, ich verliebe mich und dann muss ich mich wieder entlieben. Man kann das auch ganz gut, weil man oft ja ein Ehepaar spielt oder so und dann ist man 8 Wochen hochintensiv zusammen und lernt sich kennen. Nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Man riecht ja den anderen und so. Der Schauspiel ist ein sehr, sehr, sehr naher Beruf. Ne? Also es gibt, mein Bruder ist zum Beispiel Professor für Pädagogik und wenn der zuguckt bei den Proben, dann hält er das nicht aus. Also das ist, der sagt, wir würden jede Regel von Anstand und Umgangsformen vermissen lassen. In einer normalen Firma würden wir nicht drei Wochen überleben.
Was ist denn, wenn man den anderen nicht riechen kann? Also ich meine, das Stück wird ja, es wird sich ja schon was dabei gedacht, welcher Dramaturg, welche Dramaturgin mit wem zusammenarbeitet, welcher Regisseur wie was macht. Mit dem Riechen halt nicht. Welche Schauspieler zusammenarbeiten oder schon zusammengearbeitet haben, dann hat man einen Erfahrungswert. Wenn man den aber nicht hat, was passiert denn, wenn man sich nicht riechen kann?
Das
wenn
ist
man
zum Beispiel merkt, ein großes Problem. Ja, also gibt es auch, natürlich gibt es so ein bisschen Regeln, dass du versuchst, keinen Mundgeruch zu haben oder so, aber wenn du dann drei Stunden arbeitest und dann miteinander schwitzt, dann riecht halt jeder ein bisschen und das ist ein Problem wie in der Beziehung. Da muss man eigentlich aufhören oder im Theater macht man dann so, dass man das, also ich mache es dann so, dass ich das in die Rolle reinnehme. Mhm. Ja, ich habe einmal mich über 10 Wochen nicht gewaschen, weil ich wollte einen Chef spielen, der keiner riechen kann und dann, damit sie nicht mehr auf die Pelle rücken, hatte ich immer dann einen Abstand von 3 Metern. Das sind alles Schauspielkollegen.
Also sie wussten Bescheid und sie haben nicht gedacht, jetzt ist Bruno komplett verrückt geworden.
Natürlich haben sie das gedacht. Sie haben am Schluss zu 10 versucht, mich in die Dusche zu bringen mit den Kleidern, weil ich so gestunken habe.
Okay, ist das dann dieses Method Acting, von dem jeder redet?
Ja, genau. Das habe ich damals ausprobiert. Also ich komme von einer Schule, die das gelernt hat, aber dann bin ich dann in die Volksbühne zu Castorf gekommen und da war das nicht nötig. Da habe ich nochmals eine neue Ausbildung gemacht.
Du hast ganz am Anfang, wenn du gerade von Ausbildung redest, gesagt, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin nie ausgelernt ist. Und nie ausgelernt bedeutet natürlich, man lernt immer weiter. Das ist natürlich nicht so wie bei klassischen Berufen, dass man auf Seminare am Wochenende fährt und da eine Fortbildung macht.
Macht man auch, ja.
Tatsächlich?
Kann man auch, ja. Also ich selber zum Beispiel biete Seminare an für die 6 Grundemotionen. Das mache ich. Das sind auch so klassische Fortbildungsmodul.
Ja.
Es gibt auch solche, also was gerade sehr in Mode ist, ist Yoga. Jeder zweite Schauspieler macht Yoga und wird Yoga-Lehrer noch dabei. Das, als ich angefangen habe, war noch Tai Chi und Qigong. So, das hat man alles. Ich habe sogar balinesischen Tempeltanz gelernt mal eine Zeit lang.
Okay, balinesischen Tempeltanz. Das kann man sich aber auch in den Lebenslauf reinschreiben und dann ist jeder beeindruckt, ohne zu wissen, was es ist, auf jeden Fall. Dann hat die normale Arbeitswelt in Anführungsstrichen ja doch mehr gemein mit der Schauspielerei, als ich dachte. Ich habe mich nämlich auch gefragt, inwieweit die Digitalisierung Einzug ins Theater hält. Ich habe das Stück, wo du gerade sehr involviert bist, Vögel, das hatte vor kurzem Premiere, korrigiere mich, wenn das falsch ist.
Genau.
Und das wird gerade sehr häufig und groß aufgefahren im Schauspielhaus. Ein sehr ambitioniertes Stück, weil es auf Hebräisch, Englisch, Deutsch stattfindet und quasi ein neuzeitliches Romeo und Julia ist. Ne? Ja. Also und da habe ich den Trailer gesehen und da habe ich gesehen, dass du auf einem anstatt mit Text, sondern auf einem iPad tatsächlich, also
das hat
auf einem Tablet.
Auf einem Tablet. nicht Werbung machen. Also das ist hat bei mir einfach nur praktische Gründe. Wenn ich ein Hobby habe, ist Computer. Ich liebe Computer. Ich habe seit es Computer gibt, ich habe den ersten Personal Computer noch vor dem Commodore 64, habe ich noch einen Schneider Computer gehabt und habe selber programmiert, also Basic. Und ich bin ein großer Fan aller Gadgets, die es gibt. Also ich habe einen Staubsaugerroboter zu Hause und so. Ich habe eine mit Wohnung Licht vernetzt. Und allem. Also ja, also ich bin ein großer Fan von neuen Gadgets und das mit dem Tablet zu arbeiten hat ganz praktische Gründe, weil wenn ich arbeite in sehr vielen Städten, dann muss ich nicht immer 15 Kilo Gepäck mitnehmen, ich habe alles in der Cloud sozusagen. Mhm. Ne?
Ja, das ist natürlich ein Punkt die Praxis. Also würdest du, sorry, dass ich dich da abschneide, aber dann trifft es ja dieses Klischee, Schauspieler und vor allem Theatermacher sind alle altmodisch und hören eigentlich alle nur Platten und lesen Bücher.
Mache ich auch alles noch. Ich lese sehr, sehr viel, also auch ganz konventionell. Aber ich lese auch viel auf dem iPad. Aber ich bin so moderner. Ich spiele zum Beispiel auch sehr gern Computerspiele. Mhm. Also ich habe PlayStation.
Ach echt?
Okay. PlayStation alle durchgehabt.
Ja. So stellt man sich's ja gar nicht vor. Nein. Man stellt ja sich den Schauspieler an sich so als Exzentriker vor, abends vielleicht ein bisschen Rotwein, dann sehr, sehr, sehr altmodisch stellt man sich das eigentlich vor. Aha. Weil Theater ist ja somit das älteste Medium, was man.
Ja, aber wir sind schon auch in der Gesellschaft geboren, ne? Mhm. Also wir sind nicht aus dem Theaterwelt, in die Theaterwelt gekommen, sondern wir sind aus einer ganz normalen Gesellschaft und es gibt sogar die neuen Generation von Schauspielern, die haben ja überhaupt keine Phones mehr, sie haben schon wieder die alten Dinger. Mhm. Also es ist schon die neue Generation, die sich nicht mehr. Also ich wollte mal ein Stück über Beziehungen machen und habe gesagt, kann ich nicht eure Chatverlauf von eurer Klasse? Dann hatte keiner in der Klasse ein Handy, der überhaupt Chat hat. Ja, das hatte ich dann schon,
Ja, ist dann so ein bisschen die neue Hipster-Variante dann.
Die neue Hipster-Variante.
Sich dagegen verwehren. Aber ändert sich, wenn du das jetzt bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen beobachtest, ändert sich da die Arbeitsweise? Also früher war es ja so, kann ich mir vorstellen, einfach viel ausgedruckt, immer wieder neue Textfassung, immer wieder neu ausgedruckt.
Das nervt mich zum Beispiel.
Ja,
so,
genau.
Also einer meiner Hauptgründe, sage ich, dann ist die Papierverschwendung auch nicht. Außerdem kriegt man schneller. Früher hat man auch einfach den Text bekommen und dann hat man den Text gespielt, ja. Aber heutzutage ist er in der Arbeit, das wird ja noch zwei Tage vor der Premiere oder manchmal in der Tag der Premiere noch neue Texte reingebracht. Also dann geht es einfach viel schneller, wenn die Dramaturgin das einfach per E-Mail auf meinen, dann habe ich es ja sofort da. Ne? Mhm. Es hat auch etwas mit praktisch zu tun. Und außerdem es gibt ja auch, früher gab es zum Beispiel keine Videoabteilung und fast keine Tonabteilung im Theater, als ich angefangen habe. Heutzutage gibt es in jedem Theater eine eigene Videoabteilung.
Also die Digitalisierung hält auch Einzug am Theater auf jeden Fall. Wie war denn ansonsten die Arbeit an dem Stück Vögel? Also jetzt gerade eigentlich für jeden war das ja eine sehr große Herausforderung, dann auch Hebräisch, da kommen wir auch gleich mit deinem nächsten Musikstück noch zu, Hebräisch zu lernen, zumindest die korrekte Aussprache, was jetzt nicht die
ganze... Nee, ich habe richtig Hebräisch gelernt.
Okay.
Also ich mache es jetzt auch noch weiter, aber ich habe richtig zwei im Internet Hebräisch-Kurse belegt und daneben habe ich einen Hebräisch-Lehrer gehabt, Alex Schneider vom Jüdischen Theater hier in Köln, der mir geholfen hat und ich habe jedes Wort Silbe für Silbe, es ist perfekt. Also ich könnte es auch in Israel spielen.
Ach krass.
Also ich habe auch gearbeitet wie ein Idiot dran.
Ja, ich habe es in dem Trailer so leicht angedeutet gesehen. Da sitzt ihr euch da gegenüber und jede einzelne Silbe wird wirklich dann auch korrigiert. Du sprichst sie danach noch dreimal nach und dann schreibst dir irgendwie was auf oder guckst ins Tablet. Ja. Das klingt ja jetzt erstmal nicht nach Spaß. Also du hast jetzt auch freiwillig mehr gelernt, als du musstest eigentlich, oder?
Nee, das hat nicht mit freiwillig zu tun. Ich habe zuerst gedacht, ich mache es phonetisch, also so wie Opernsänger das machen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass reicht aber nicht für meinen Anspruch, den ich als Schauspieler habe. Ich muss verstehen, ich muss wissen, was ich da sage und nicht nur an der Melodie nach. Also ich will den Text nicht singen, sondern spielen. Und habe dann auch das Glück gehabt, dass Alex Schneider, der auch Schauspieler ist, der mir wirklich auch die Haltung beigebracht hat. Und dann habe ich gemerkt beim Lernen, dass es vielleicht Sinn macht, dass ich auch weiß, was das Wort heißt. Und dann habe ich angefangen, richtig Hebräisch zu lernen. Habe ich immer eine Stunde pro Tag Hebräisch gelernt und dann 1 bis 2 Stunden noch an den Text geübt. Von Mai bis 5 Monate.
Sehr viel Arbeit. Mir fällt mir tatsächlich also weder eine Frage noch ein anderer Satz zu ein. Das ist einfach sehr, 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 sehr
viel Arbeit.
Aber man
muss, das ist zum Beispiel etwas, was in dem Job wirklich wahnsinnig interessant ist. Also kein Mensch auf der Welt kommt in seiner Berufswelt auf die Idee, mit 54 Hebräisch zu lernen. Das ist einfach, und es macht richtig Spaß. Also es ist, ich krieg's ja bezahlt, ne? Also der Lehrer muss ja nicht bezahlen, ja. Aber ich krieg's ja bezahlt. Und ich lerne dadurch ich habe auch schon Jiddisch gelernt für einen Film vor 20 Jahren. Und ich komme ja dann in eine völlig neue Kultur rein. Also ich komme in eine Welt rein, die mir so fremd ist, wie nur fremd sein kann, wenn man aus den Bündner Bergen herunterkommt. Ich bin so konservativ aufgewachsen, dass ich in meinem Leben vor 30 Jahren nicht hätte mir einen Traum ausdenken können, was ich alles inzwischen weiß und lerne und gelernt habe durch diesen Job. Und das macht so Spaß. Also ich habe über den Palästina-Israel-Konflikt so viel gelernt, dass ich fast Professur darüber machen kann. Also weil es mich einfach interessiert. Und das ist so interessant. Das nächste Stück geht dann jetzt um den Kriegsanfang. Dann lerne ich halt über den Ersten Weltkrieg einen Haufen. Und das ist, gerade im Theater, anders als im Film, dadurch, dass wir auch Zeit haben, haben wir die Möglichkeit, so wahnsinnig viel über die Welt und dann logischerweise über sich selber zu lernen.
Das ist also die lieber Theater- oder Filmfrage brauche ich dann jetzt nicht mehr stellen, ne? Es ist natürlich nicht vergleichbar, da muss man natürlich jetzt ein bisschen
vorsichtig sein. Doch, es ist vergleichbar, es ist sozusagen als Filmschauspieler bist du der Bonsai-Züchter. Ja, und als wenn ich als Gärtner das übersetze und als Theaterschauspieler der Landschaftsgärtner, es sind die gleichen Jobs, aber es sind verschiedene, es ist ein ganz anderes, es muss so viel feiner arbeiten im Film als im Theater. Das ist schon vergleichbar, aber ich meine, im Film hat man ganz selten die Möglichkeit, das wird da zwar immer suggeriert, aber in Deutschland wird das nicht gemacht, dass man 3 Monate an einem Projekt arbeitet. Ne? In Deutschland wird das ganz selten gemacht. Das hört man immer von amerikanischen Filmen, dass sie sich ein Jahr lang auf die Rolle vorbereitet. Das kannst du im Theater machen und eben eine neue Welt kennenlernen.
Ja, Vorbereitung ist da auch das richtige Stichwort. Würdest du denn gerne selber, ja, du stehst schon relativ oft auf der Bühne, aber würdest du öfter auf der Bühne stehen und ein bisschen weniger proben? Weil wenn man sich das jetzt so im Spielplan anguckt, ist es bei manchen Ensemblemitgliedern auch so, dass sie dann vielleicht auch mal einen Monat gar nicht spielen, dann natürlich noch total viel proben müssen und sich auf neue Projekte vorbereiten und ganz viel Sachen noch nebenher haben. Aber würdest du gerne öfter auf der Bühne stehen oder ist es jetzt so vom Pensum her?
Nein, ich habe.
Geht's.
Es ist super. Ich probe wahnsinnig gern. Also das Entwickeln eines Stoffes, das Arbeiten eines Stoffes ist zwar Arbeit, aber es macht Spaß. Also ich habe wirklich nicht in dem Job einmal das Gefühl, dass ich was machen muss. Also ich muss manchmal Text auswendig lernen, aber ich muss auch immer dazu die Lust finden, warum ich es mache. Und Proben sind dazu da, unendlich eine Reise zu machen, ne? Auf eine Reise zu gehen. Und eine Vorstellung mache ich schon auch gern. Ich will das gar nicht, aber Proben sind wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr super. Also ich bin manchmal, denke ich immer, Mann, könnte ich diesen Moment hier jetzt auf die Bühne bringen.
Das klingt jetzt natürlich alles sehr romantisch, aber es ist ja trotzdem so, dass das Theatermenschen, jetzt alle Berufe mal zusammengefasst, die in der Endprobenphase 14 Stunden am Tag mal proben, kommt ja durchaus mal vor. Es ist ja nicht alles 6-7 Stunden Tage, das ist ja eigentlich in den meisten Produktionen nicht so, dass die ja alle miteinander liegen. Liiert sind und da ansonsten relativ wenig Freizeit haben. Ne?
Ja, also Beziehungen aus, ich habe es schon mal probiert, außerhalb, das geht überhaupt nicht. Ich habe auch keine Freunde mehr aus meinen Jugendtagen, weil ich keine Hochzeit und nie was an, also ich kann einfach nichts planen. Aber es ist, nochmals, dieser Job ist romantisch, romantisch ist nicht mal richtig, ansatzweise richtig, ich bin begeistert. Ich könnte heulen, wenn ich jemanden erklären kann, was Schauspiel ist. Das ist viel schöner als schön. Es ist perfekt. Es ist ein super Job. Es ist anstrengend, aber nicht. Es macht so Spaß in der Anstrengung. Also ich werde jeden 8 Wochen werde ich Vater, weil ich alle 8 Wochen Premiere habe. Ich bringe jedes Mal ein Kind auf die Welt und das ist der gleiche Stress. Also es ist hochemotional und ich will gar keinen anderen Job. Ich will nicht zu Hause bleiben und Ruhe haben. dann darf man den Job nicht machen. Mhm. Ich will auch nicht zu Hause sein und 8 Stunden Tag in der Woche arbeiten.
Sonst würdest du wahrscheinlich mit 54 auch nicht mehr an einem großen Staatsschauspielhaus arbeiten. Das hast du ja eben schon gesagt, ne? Dass man dann eigentlich, die meisten hören dann auf und suchen sich was anderes. Die müssen sich dann was Alternatives suchen.
Im sozialen Bereich sind die meisten meiner Kollegen gelandet. Ja.
Ja, okay, das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Nein, überhaupt nicht.
Das geht ja miteinander einher. Wenn du so ein, wie du schon sagst, so ein Kind zur Welt bringst, und gerade bei einer Premiere ist das ja sehr interessant, wie wird das Stück aufgenommen? Du hast jetzt ganz am Anfang der Sendung, kann man gerne nachhören ab morgen, erzählt, dass du das damals so bei Castorf gelernt hast, dass man eher so spielt, dass vielleicht nur ein Drittel überhaupt da bleibt. Also wie wichtig ist dir das denn heute, wenn du das Stück endet nach 2 bis 3 Stunden und der Applaus fällt so und so aus? Also inwieweit ist dieses Feedback, wie kriegt man das mit, wie wichtig ist das einem?
Ja, das war früher sehr wichtig. Also ich lese auch keine Kritiken oder habe ganz lange keine Kritiken gelesen. Jetzt kann ich es wieder. Der Verletzungsgrad ist schon sehr groß. Also wenn man einen Schauspieler in der Premiere trifft oder am Tag der Premiere oder nach der Premiere trifft und dann eine Kritik mit ihm macht und da hat was Schlechtes drin, dann hat man einen Todfeind für den ganzes Leben. Da ist man so weit wund, man ist so verletzlich, dass das nicht geht. Also jeder, der einen Schauspieler sagt, der hat gerade Premiere gehabt und du hast es gesehen, dann sollte man die Kritik vielleicht ein paar Tage später machen, weil es ist ein unglaublicher Art der Offenbarung in diesem Moment mit dem rauszugehen. Man ist so nackt, im sprichwörtlichen Sinn. Man ist manchmal auch nackt, aber man ist so richtig nackt, wenn man rausgeht, und man ist so sensibel an diesem Tag. Alle Kollegen werden meistens dann haben ein paar Premierenloch, kriegen Frustrationen, melancholische, depressive Schübe. Die meisten werden krank, weil man sich so
ja, weil deine Ultralast halt auch von einem abfällt. So genau. Wahrscheinlich.
Und, aber das ist eben, das ist für mich nicht, das gehört zum Beispiel dazu, dieses Unsichersein. Und dazu mache ich diesen Job auch. Es ist eine Aufregung, die ich mir will. Und ich sage, ich will kein Theater, wo diese Aufregung nicht wäre. Das fände ich langweilig. Das ist genau das anstrengend Schöne. Schön ist, anstrengend kann auch manchmal schön sein. Ne? Mhm. Und das ist eine schöne Anstrengung.
Okay. Also tatsächlich ist ja heute dann diese Bestätigung in Form von Applaus weniger wichtig anscheinend als früher, habe ich jetzt so rausgelesen.
Genau. Ja.
Wie ist es denn, wenn man das ganze Pferd andersrum aufzäunt, wie wichtig ist es denn, dass man merkt, okay, das Publikum hat es begriffen. Man hat sich jetzt monatelang mit diesem Text auseinandergesetzt, und wenn man mal ehrlich ist, ganz oft gehen ja Leute, ich ja auch, ins Theater, ich oute mich mal, ins Theater und haben den Originaltext nicht gelesen und vor allem nicht studiert, so wie die Schauspieler und Schauspielerinnen. Wie wichtig ist das einem und wie sehr kriegt man das mit? Das Publikum, die Zuschauerinnen haben es gerafft.
Da habe ich das ist wirklich zum Beispiel unterschiedlich, in welcher Stadt man arbeitet. Wenn man in Hamburg ist, kommen die nach 3 Jahren, die Zuschauer, auf dich zu und sagen, wir beobachten sie schon 3 Jahre und wir finden sie immer besser und verständlicher. So.
So trocken halt,
die nordische Art. In Köln ist es so, dass du am anderen Tag über die Straße gehst und sagst, hey, ich war gestern bei dir drin, das war eine Scheiße. Und das finde ich super. Und da kann man mit ihnen sofort reden, das ist eine Unmittelbarkeit. Mhm. Und ich finde nicht, dass ich auf die Bühne gehen muss und alles verständlich machen muss. Also das weiß ich einfach von mir selber, wenn ich mich mit modernem Jazz beschäftigt hatte oder mit moderner Kunst, habe ich am Anfang auch nichts verstanden, bis ich die Codes angefangen habe zu lernen. Und das ist natürlich so, dass man versucht als Theatermensch, oder wir versuchen im Theatermann, den Code weiterzuentwickeln, wie ich das vorhin erzählt habe, also ein Experiment zu machen, um das zu verschieben, um nicht auf den normalen, sag ich mal, im amerikanischen Geschmack weiter zu produzieren, sondern eben was völlig Neues zu erfinden. Und das, ich habe auch so viele Projekte gemacht, wo unten der Applaus bei der Premiere so war wie eine Klospülung im Osten, einfach so nix, wo man gemerkt hat, das ist ein Schuss in den Ofen, das war mir entweder zu früh, oder wir haben die Abfahrt verpasst. Ja. Wir dachten, wir sind so genial und kein Mensch hat es verstanden. Das macht natürlich auch keinen Sinn, ne? Aber manchmal, das habe ich eben einfach auch schon erlebt, manchmal verstehen viele auch nichts und mit der Zeit kommt das Verständnis. Da muss man es einfach ein paar Mal machen und auf einmal können Leute das lesen. Ja? Oder gibt es eine Interpretation dessen?
Ja. Ja. Also dein Appell wäre, das ist nämlich schon meine letzte Frage, wir haben jetzt so 16:45, das heißt die Sendung ist jetzt so langsam über die Stunde schon ein bisschen hinaus. Das wäre also dein Appell an die vor allem Theater weniger erprobten Menschen, dass sie sich das gerne 2-3 Mal, dass sie nicht nur einem Stück die Chance geben, sondern vielleicht 2-3 Mal gehen und das dann so ein bisschen reifen lassen. Wenn man nicht alles verstanden hat, ist das überhaupt kein Problem.
Ja, ich versuche auch kurz zu machen, wenn du Fernseh guckst, zäpfst du die ganze Zeit rum, das schmeißt du auch alles weg. Ne? Guckst du rein, nein, das mache ich nicht. Bis du etwas findest, was interessant ist, wo ein Knopf ist. Und es ist nicht interessant, Biene Maja anzugucken mit 25. Irgendwann ist es wirklich interessanter, ein neues Stück, ein modernes Stück anzukommen. Du entwickelst dich doch mit den Codes weiter. Ja? Und das ist dasselbe im Theater. Den Anspruch, dass ich, weil ich einmal ins Theater bin, es mir gefallen muss, das finde ich kindisch. Wir sind ja nicht ein Süßwarenladen, sondern wir machen Kunst.
Okay, das halte ich doch mal für ein gutes Schlussplädoyer. Aber es ist trotzdem so, auch wenn ich jetzt hier auf meinem schlauen Zettel keine Fragen mehr habe, habe ich doch einen kleinen Werbeblock dann eingebaut. Im Moment ist unser heutiger Gast, nämlich Bruno Kathomas, im Stück Vögel zu sehen. Ich konnte es bisher noch nicht sehen. Ist aber, wenn ich mir die Trailer angucke, auf jeden Fall ein interessantes Stück, ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Stück, weil es halt mehrsprachig ist und weil es arabisch-jüdische Inhalte hat, wo das halt natürlich eine ganz... Hebräische, so. Ja. Inhalte hab. Nee, dankeschön, dafür bist du ja da. Und das Ganze das natürlich sehr, sehr anspruchsvoll macht. Bei uns bei Echo ist es so, dass der Gast natürlich die letzten Worte hat, bevor es dann auch direkt zum letzten Lied geht. Das ist das jiddische Liedel von Alex Schneider, den hatten wir eben schon erwähnt. Das ist dein hebräischer Lehrer auch gewesen und selber Schauspieler. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal bei dir, Bruno, dafür, dass du hier warst. Für die Leute, die die Sendung verpasst haben, Bruno Kathomas, Ensemblemitglied beim Schauspiel aus Köln, war hier und hat eine Stunde lang über die Schauspielerei geredet und über das Theater mit mir. Am Mikrofon für euch war Benedikt Schmitz. Das Ganze wird hochgeladen morgen um die Nachmittagszeit auf kölncampus.com bei Programm einfach auf Echo. Und dann könnt ihr die volle Stunde, leider ohne Musik, nochmal nachhören. Bruno, du hast das Wort. Ich sage nur nochmal Danke und Tschüss.
Ja, ich würde sagen, es würde mich sehr freuen, wenn viele von den Erstsemestern und Studenten einfach ins Theater kommen. Es ist wirklich interessanter, als was man denkt. Und außerdem sind wir dann immer in der Kantine und man kann gut uns ansprechen und mit uns darüber quatschen.
Sing ihr die Schlede, sein Vergnügen. Mit viel Geschmack, mit Charme werdet's lieben. Es klingt nach Milch und Honig, nach Fiedel und nach Wein. Ein Herz in jiddisch Lied muss es sein. Ein jiddisch Lied geht tiefer rein ins Herzen und bleibt darin für alle Ewigkeit. Von Freude und von Mut ist es der Anfang. Im Herzen klingt der jiddische Gesang. Hey!
Das Spiel, Bruder, Spiel!
Echt ist richtig schönes jiddisch Liedl, das hat ein Lächeln und hat Tränen auch. Das Lied, das wird von Leben und von Liebe und von tausend schönen Plätzen auf der Welt. Es geht ganz tief hinein in deine Stube, was kann sein schöner als ein jiddisch Lied? Das Lied, das wird von Freude an der Wahrheit, ein jiddisch Liedl ist von Gott geschenkt.
Ja, war!
Und es zeigt dir, was ist Jüdischkeit. Es bringt viel Trost und Freude für jeden. Ein jiddisch Lied, ja, das ist Geschmack. Ein jiddisch Lied, das hält von alten Zeiten, die schönen Zeiten, die es einmal gab. Ein jiddisch Lied soll dich stets begleiten. Ein jiddisch Lied ist Segen für die Leid.
Es
Herzing, jedes Lied ist ein Vergnügen. Mit viel Geschmack, mit Charme, ihr werdet's lieben. Es klingt nach Milch und Honig, nach Fiedel und nach Wein. Mein Herz, ich liebe.